Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine weitere Ausgabe von Wohngefühl, unserem Podcast rund um Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft. Und heute wird's ganz unternehmerisch. Wir sprechen nämlich mit einer Maklerin und natürlich nicht mit irgendeiner Maklerin, sondern bei mir ist Sabine Ruggeri. Das ist die Fernsehmaklerin von Vox, die über lange Zeit täglich in ihre Bildschirme gekrochen ist. Und ich gebe zu, da habe ich sie auch kennengelernt, dass sie mir jetzt gegenüber sitzen, hat ein bisschen was Unwirkliches. Das gebe ich zu. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Bürger.
Ja,
danke für die Einladung.
Ja, Donnerwetter, die Einladung. Ich komme mir bei so einem Medienprofi wie Ihnen ja wirklich relativ klein vor. Wie oft werden Sie denn noch erkannt heute oder hat sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen überholt?
Ja, eine schöne Frage. Also ich dachte, es überholt sich mit der Zeit. Natürlich werden die Leute auch älter, ich auch. Aber ich sag mal so, wenn das Setting stimmt, also sprich, ich stehe mit offenen blonden Haaren vor einem Haus und halte irgendwas in der Hand und warte, dann werde ich ganz sicher erkannt. Aber tatsächlich, die Erkennenden werden jünger. Also teilweise ist es so, dass die Kunden sagen, ach Mensch, ich habe sie immer nach der Grundschule geguckt und dann erschrecke ich mich und fühle mich wahnsinnig alt.
Yeah.
Also mir ist fast lieber, es ist noch jemand, der so alt ist wie ich. Aber ja, es ist nicht mehr so schlimm wie früher.
Yeah.
Wobei schlimm das falsche Wort ist, habe das auch sehr genossen.
Ja, das kann ich verstehen. Wir müssen natürlich über Makelei sprechen, das ist unser Thema.
Ja.
Aber vorneweg noch zwei Fragen zu Ihrer Fernsehkarriere. Also wie kommt man denn überhaupt in so ein Format? War das Ihres und Sie haben dann bei Vox angerufen und gesagt, Leute, ich habe da ein tolles Format, filmt mich mal. Oder erzählen Sie mal ganz kurz, wie das entstanden ist.
Ja, das wäre zu schön, wenn es so gewesen wäre. Nein, tatsächlich wurde ich ganz klassisch angesprochen von jemandem, der bei der Pilotfolge mitgemacht hat, die Produktionsfirma kannte und gesagt hat, hier, die suchen in Norddeutschland noch jemanden. Ich glaube, weiblich, jung, blond, so ungefähr. Mhm. Und habe ich mich natürlich sofort berufen gefühlt. Und damals war es ja so, dass sie quasi einen gecastet haben, denn Fernsehen war ja noch, es gab noch kein Streaming, es gab noch kein Instagram so richtig. Yeah. Und Fernsehen war halt sozusagen super wichtig und das Medium. Und insofern war das natürlich sehr aufregend, da überhaupt sich vorstellen zu dürfen. Und ja, es war schon wie so ein Casting. Die kamen in mein Büro, haben mich gefilmt bei dem, was ich tue. Und dann sollte ich aus dem Stegreif was beantworten, so wie jetzt gerade.
Yeah.
Und offensichtlich ist mir damals das Ganze ein bisschen flüssiger gelungen. Deswegen kam es dann zu dieser großen Sache.
Nee, ist doch schön. Und zeigt einmal mehr, Leben kann so bunt sein. Ne? Also da hat man einen Beruf und plötzlich wird der Beruf zu Fame, also zu einer gewissen Bekanntheit. Und plötzlich fängt man an, auch, glaube ich, ganz anders sich zu verhalten. Denn man spricht doch ein Stück weit anders. Man bewegt sich ein Stück weit anders, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also das Phänomen ist ja, dass es ja ein dokumentarisches Format war. Das heißt, man spielt ja keine Rolle, sondern sich selbst. Das Unternehmen ist das Gleiche. Mein Name ist der echte, ich in meiner Person.
Also war gar nicht so viel angepasst?
Nein.
Oh, Donnerwetter, ja.
Also man muss natürlich...
Hätte ich jetzt vermutet, dass intrinsisch, dass man dann anfängt, ab dem Moment, wo die Kamera läuft, dass man dann auch anfängt, sich irgendwie gesetzter zu kommunizieren und auch die Bewegung irgendwie ein bisschen bewusster zu machen.
Ja, natürlich überlegt man schon, wie möchte ich denn darüber kommen, denn es hängt ja eine Menge dran. Ja. Mein echtes Business gab es ja auch noch. Also kann es zum Beispiel dazu führen, dass die Zuschauer denken, ach, die macht das fürs Fernsehen und die Firma gibt's gar nicht. Das wäre natürlich dann kontraproduktiv, weil dann würde ich ja meine Aufträge verlieren. Oder spielt es uns möglicherweise als Werbung in die Karten und der Zuschauer sagt, oh, die sind eigentlich ganz nett, Büro ist auch okay und die gibt's auch. Und die möchte ich ja auch nicht enttäuschen, wenn ich dann irgendwann bei denen in der Immobilie stehe und die denken, irgendwie war die im Fernsehen anders.
Total interessant. Mensch, so ärgerlich, dass wir jetzt auf Sachthemen kommen müssen, weil da könnte man jetzt noch so viele Fragen stellen. Aber Makler sein ist ja eine Aufgabe, die ganz schillernd ist. Also man wird von vielen irgendwie fast wie ein Autohändler betrachtet. Ich war selber jahrelang Makler und kenne das.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist man aber auch häufig sehr befriedigt, weil man Leuten zu etwas verhilft, von dem man weiß, das hätten die alleine nicht hingekriegt. Die Finanzierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen, in den Verhandlungen Leuten die Möglichkeit zu geben, manchmal ihre einzige Immobilie, die sie in ihrem Leben kaufen, das zu ermöglichen. Also ein ganz breites Feld. Was von diesem breiten Feld ist so Ihre Leidenschaft? Also wo würden Sie sagen, das ist der Teil an meinem Beruf, der macht mich am meisten an?
der Prozess. Also es ist schon so, sie schaden niemanden. Es wird im besten Fall keinen Verlierer geben.
Ja.
Das heißt, der Makler, der in der Mitte für beide sorgt, verhilft dem einen zu seinem Käufer. Ich gehe jetzt mal vom Käufer aus, weil es so einfach ist. Aber gilt natürlich auch für alle anderen Themenbereiche. Und der andere sucht. Die beiden bringe ich zusammen. Den beiden helfe ich, den richtigen Preis zum Beispiel zu ermitteln. Oder ich und mein Team mache ich ja nicht alleine. Und im besten Fall sind alle glücklich. Also wir haben teilweise so komplexe und lange Fälle, dass wir manchmal am Ende den Ordner zugemacht haben und einfach nur selig waren. Später fiel mir eine Rechnung, wäre nicht schlecht, zu erstellen. Also es ist schon der Prozess. Und in der Regel ist es was Positives. Natürlich gibt es auch mal dramatische Fälle, aber es ist nicht immer negativ, wenn man zum Beispiel ein Arzt ist oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass den ganzen Tag Menschen mit Kummer und Krankheiten zu ihnen kommen, ist ja ziemlich hoch. Und das ist ja bei uns schon anders, ne? Also wir verhelfen ja dem Ganzen.
Nun haben Sie ja eine unheimlich positive Ausstrahlung.
Oh, danke.
Ja, doch. Und da fragt man sich, kommt im Grunde diese positive Sicht auf den Job aufgrund Ihrer Einstellung oder sind Sie ein Stück weit auch Kind Ihres Berufes? Also dass man sagen kann, ja, das Ergebnis meines Berufes bringt so eine positive Haltung.
Ich würde schon behaupten, dass man die vorher braucht.
Ja.
Weil das Berufsbild durchaus auch kritisch gesehen wird. Also man hat schnell auch Kunden, die ein vorgefertigtes Bild von einem Immobilienmakler haben. Und ich glaube, Sympathie ist erstmal ganz, ganz wichtig. Sich abgeholt fühlen bei einem Themenbereich, der ja privater oder sehr viel privater ja gar nicht mehr sein kann. Also Wohnen ist ja was ganz Existenzielles. Und der eine sucht was und der andere muss es irgendwie aufgeben. Da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich glaube, Sympathie und Souveränität ist jetzt in unserem Fall zum Beispiel, also mein Bruder und ich haben dieses Unternehmen schon urlange, ist halt so ein bisschen der Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg. Und wenn man sich dann wohlfühlt, ja, ich glaube, es ist jetzt wie bei uns, ne?
Wir können jetzt eins zum anderen.
Genau, man kann jetzt einfach ewig weiterreden und das ist, es muss halt auch menscheln, ja.
Ja. Wenn Sie so auf die Situation gucken und Sie sprachen es gerade an, man wird kritisch gesehen, dass viele ja nicht richtig beurteilen können, was der Makler tut, wofür er auch seine Courtage bekommt, sondern es reduzieren auf dieses, die schalten eine Annonce und dann schreiben sie eine Rechnung. Was macht das mit Ihnen? Ist das eine Enttäuschung oder verarbeitet mir das dann irgendwann mal?
Also meistens nehmen wir es mit Humor. Also tatsächlich gibt es den Fall immer mal wieder, dass jemand denkt, sie schließen ja nur auf. Jetzt könnte ich natürlich den Spieß umdrehen und sagen, wo kommt der Schlüssel her, wo kommt die Immobilie her und so weiter und so weiter. Ich glaube, am Ende geht es darum, einer muss das Objekt ja finden und einer muss den Käufer finden. Und so wie ich gerne sage, sie vertreten sich nicht selbst vor Gericht, sie ziehen sich nicht selbst den Zahn. So ist man gut beraten, einen Profi zu haben, wenn es zum Beispiel um ihr wahrscheinlich höchstes Wirtschaftsgut geht, also um ihre Immobilie. Egal, ob sie jetzt der Käufer sind, so viel Geld geben sie ja nie wieder aus. Oder ob sie was verkaufen, ist wahrscheinlich auch das Teuerste, was sie haben. Ne? Und das ist ein sensibler Bereich. Und ich glaube, wenn man da für beide Seiten, die einen bezahlen, am Ende das Beste rausholt. Oder ich sage auch ganz oft zu meinen Kunden, dafür bezahlen sie uns doch. Ne? Also, dass man sich irgendwie auch auf eine Seite schlägt und sagt, wir kriegen diesen Preis noch hin. Dafür bezahlen sie uns ja auch. Ist ja auch ein langer Weg. Es gibt ja auch Projekte, die gehen über Monate und Jahre und bleiben komplett unbezahlt, weil der Makler hat ein Erfolgshonorar. Das heißt, die Zwischenschritte, ganz gleich, was das ist, werden natürlich nicht abgerechnet. Das heißt, entweder es klappt und dann zahlen aber auch beide oder eben nicht.
Wie würden Sie sagen, ist im Laufe des Prozesses der Makler gefordert? Also Sie sagten gerade, muss erstmal das Projekt geschaffen werden. Also ich muss den Verkäufer bereit machen zum Verkauf, ich muss den richtigen Preis mit ihm vereinbaren, weil viele kommen wahrscheinlich auch mit Traumpreisen an, bis zu dem Moment, wo man dann einen Kaufvertrag abschließt. Oder auch Mietverträge, ist ja relativ vergleichbar. Wo würden Sie sagen, hat der Makler den meisten Mehrwert für den Kunden?
Da würde ich schon sagen, in der finalen Preisverhandlung, weil das Finden von Immobilien, das kann ein Käufer heute auch selbst. Von eBay bis über Verein, Nachbarschaft, geschaltetes Gesuch. Also das Finden einer Immobilie ist ja erstmal gar nicht gefühlt so schwer. Da kann ich auch den Käufer verstehen, der sagt, was, so viel Geld, wofür? Und da gilt es ja, die Kurve zu kriegen und zu sagen, naja, wir müssen jetzt noch Zugang zu dieser Immobilie verschaffen. Also Sie wollen sie ja haben und Sie müssen sie bezahlen können. Der Prozess muss stimmen, die Unterlagen müssen stimmen. Da sind wir zum Beispiel ganz unfassbar akribisch. Das heißt, wenn wir ein Objekt akquiriert haben, eingewertet haben, an den Markt geben und so weiter, das ganze Social Media, also alles das bezahlt man erstmal selber, Profifotografie, dies, das, dann dem Käufer das Ganze zu ermöglichen, dass die Unterlagensituation für die Finanzierung klappt, im Zweifel auch die Finanzierung noch, und dann der finale Kaufpreis. Und dass man dann auch noch keinen Konkurrenten hatte, sondern das Objekt auch noch mit unserer Hilfe erwirbt. Das ist, glaube ich, der Mehrwert für den Käufer oder den Mieter.
Ja. Inwieweit sind die juristischen Begleiteffekte wichtig und bedeutsam? Also das Erklären eines Kaufvertrages oder des Mietvertrages oder Finanzierungen beschaffen, wenn es um so etwas geht. Spielt das eine bedeutsame Rolle oder ist das im Grunde nur Beiwerk?
Ja, ich denke, die ganzen rechtlichen Themen sind natürlich, da ist man natürlich abgesichert. Wir haben starke Partner für fast alles. Mhm. Die Kunden sind auch überaus versiert, also ob das mit ChatGPT ist oder AI, was auch immer. Also die Kunden sind meistens schon erstaunlich gut informiert. Worauf ich stolz bin nach diesen langen Jahren, das sind jetzt 23 Jahre, ist halt, dass wir schon mal alles erlebt haben. Also das heißt, die absoluten Spezialfälle, die kennen wir schon. Und da tut es zum Beispiel gut, immer zu sagen, hatten wir schon und haben wir wie folgt gelöst. Also, dass man nicht darin rumstochert, was ist eigentlich wenden und ne, da einen guten Makler zu haben, der einen die ganze Zeit an die Hand nimmt, das ist viel wert.
Inwieweit ist die Erfahrung bedeutsam für Ihren Beruf?
Ja, also die Erfahrungswerte sind eigentlich unser absoluter Bonus. Ne? Wir können schon relativ treffsicher, das ist ja auch so ein Spiel, was man dann mit sich selbst spielt, einschätzen, ist das ein Käufer, der ein Tourist ist? Also fehlt dem nur noch die Eistüte?
Tourist, das ist ein Spiel.
Genau. Also ich sag dann mal zu meinem Bruder, da hat nur noch die Eistüte gefehlt. Ja. Ne? Wir schlendern mal durch. Oder ist das jemand, der für uns interessant ist, wo es sich auch lohnt, sich wirklich festzubeißen und auch immer wieder anzurufen? Dann gibt's auch Kunden, wo man genau weiß, wenn ich den anrufe, ist es zu viel. Und das ist gar nicht mal unbedingt Menschenkenntnis, sondern wirklich einfach ein Erfahrungswert. Wie verhalten sich Menschen beim Erwerb oder dem Mieten von Immobilien?
Jetzt müssen Sie mir ein paar Live-Tipps geben. Also ich gebe einen vor, den habe ich so erlebt in meiner Maklerzeit, aber da gibt es bestimmt noch viel mehr. Ich wusste, wenn ein verheirateter Mann ohne seine Frau eine Besichtigung macht, wird keine Entscheidung gefällt. Ich habe das nie erlebt in der ganzen Zeit. Also ja. Die Frau ist also nicht nur wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, kaufen oder sondern meistens, wenn man ehrlich ist, was der entscheidende Faktor. Ne? Und ja. Ich habe eine Besichtigung, wenn er alleine kam, also nicht die Hälfte der Zeit, weil es reichte aus. Zum einen, also stimmt meine Erfahrung und zum zweiten, haben Sie noch so 2, 3 Kniffe?
Also das Thema mit Mann und Frau, da ist was dran und ich glaube gar nicht, dass es so damit zu tun hat, dass man dann den Frauen unterstellt, dass sie das alles besser fühlen und dass das alles stimmen muss, sondern ich glaube, Männer lassen da auch den Frauen so ein bisschen den Vortritt und wenn die Frau sagt, wie kannst du nur, sagt der Mann, nee, machen wir nicht.
Ja.
Da gebe ich Ihnen recht, ich schlage mich auch immer gerne auf die Seite der Frau, natürlich. Ich würde sagen, Tipp aus der Praxis ist, wenn jemand anfängt, die Immobilie zu verteidigen, dann bin ich auf einem guten Weg.
Ja.
Das heißt, ich teste ihn zum Beispiel und sage, das Bad ist jetzt wirklich ein bisschen klein, vielleicht können wir da uns noch was überlegen. Und wenn er dann sagt, nein, und das ist doch toll. Und
das ist ein Zeichen.
Das ist für mich immer schon so ein Zeichen. Ja. Hier hat schon jemand Gefühle für das Ganze. Aber was, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber was mich zum Beispiel schnell stört, ist überschwängliche Begeisterung. Also dieses, wo kann ich unterschreiben? Das ist eigentlich, da setze ich jetzt nicht so drauf.
Da weiß man, es ist viel heiße Luft dahinter. Ne?
Ja, ein bisschen.
Kann ich mir vorstellen. Ja, ein weiterer Themenblock, der uns bewegt, ist natürlich die Digitalisierung des gesamten Geschäftes. Wenn ich mir überlege, das Papierexposé ist tot, jetzt sind es mindestens mal PDFs, aber im Regelfall sind es natürlich die digitalen Börsen, auf denen man die Produkte zeigt. Grundrisse werden animiert, also die tollsten Geschichten, das Staging der Räume wird jetzt über AI teilweise erzeugt. Wahnsinn. Wann ist denn der Makler jetzt überflüssig? Also, weil jetzt ist ja nur noch ein Schnippchen, dann kannst du aus der schlechtesten Immobilie die tollste Präsentation auf digitalen Plattformen an rein digital agierende Kunden, die ja, wie Sie gerade gesagt haben, alle das suchen, verkaufen, da braucht es doch eigentlich jetzt gar keinen Menschen mehr.
Naja, doch, ist ja schon längst soweit. Also ich freue mich total, weil mein Bruder zum Beispiel ist technisch sehr versiert. Der konnte mir das also wirklich an einem Nachmittag alles beibringen, was ich wissen muss. Und ich freue mich, dass es schon längst soweit ist, weil genau das, was Sie aufgezählt haben, kann man alles machen. es muss halt auch einer machen. Und ich kann jetzt mit Hannover sprechen, ohne die Mitbewerber in die Tonne hauen zu wollen. Mhm. Aber ich glaube, wir sind ganz weit vorne. Mhm. Und wir haben einfach frühzeitig immer alles digitalisiert und uns permanent weitergebildet. Wie können wir das machen? Waren froh, als das mit dem echten Staging vorbei war. Mhm. Das hatte ja auch immer sowas Konstruiertes, ne?
Ja.
Und dann sind ja auch deutsche Kunden sehr empfindlich, ne? So, das haben sie jetzt da nur hingestellt, weil und so.
Ja.
Und da finde ich zum Beispiel Möblierung über KI großartig, weil was ich zum Beispiel mache, auch bei Geschosswohnungsbau oder so, ich gucke mir an, wen brauche ich als Kunden? Und wenn ich weiß, das ist eine Familie mit Kindern, dann stelle ich in das Esszimmer natürlich noch so einen kleinen Hochstuhl dazu, diesen weißen von IKEA, den hatte meine Tochter auch. Und dann stimmt dieses Setting wieder und es kostet mich fast nichts. Mhm. Und das finde ich überaus faszinierend. Oder auch Social Media, die ganzen Internetplattformen, oder Social Media, begrenzen wir es mal darauf, ist kostenfrei.
Mhm.
Das ist doch der Wahnsinn. Also da müssen wir irre sein, wenn wir das nicht nutzen.
Mhm.
Und ich würde immer sagen, alles, was neu ist, wir können es doch machen. Also machen wir es doch einfach, weil am Ende muss es ja trotzdem ein Makler machen. Weil wenn Sie jetzt als Privatperson sagen, okay, ich muss mein Haus verkaufen, weil so, Sie machen das ja nicht. Also muss auch das wieder jemand machen. Und also mir macht das großen Spaß auf dem Stand.
Und Sie sehen eine Chance darin augenscheinlich. Denn was meine Überlegung war, wann wird der Makler überflüssig, weil die Systeme von alleine diesen Mehrwert, ich mache aus einer nicht so guten Wohnung durch eine Geschichte, die ich der Wohnung gebe, ob Staging ist oder Nutzungsoptionen, also im Grunde der Makler veredelt das Produkt und gibt dem Kunden eine Idee, was er mitmachen kann, dass sich das alles verautomatisiert, da sehen Sie eher eine Chance drin augenscheinlich.
Ja, ich glaube, es muss halt immer irgendwer bedienen.
Mhm.
Und jetzt ist es ja so, dass der Kunde im Grunde sagt, liebe Campo-Immobilien-Leute, bitte veredeln Sie mein Produkt.
Mhm.
Und dann kommen wir und bieten ihm zum Beispiel an, ich biete ihm dann zum Beispiel an so ein First Look, ne, dass wir ein Social-Media-Video drehen, Kamera fährt durchs Haus.
Mhm.
Und wir sagen, alle, die das geschickt bekommen, haben für 24 Stunden sozusagen den ersten Eintritt dafür. Ne?
Mhm.
Und danach geht's erst in die Werbung. Also man kann damit ja auch rumspielen und das für sich nutzen und einfach verbessern und optimieren. Ich finde es, mir macht das Spaß, sowas online anzugucken, wie machen die Leute das. Und es wird ja auch nicht jedes Rad neu erfunden. Manche Räder laufen ja auch gut, ne? Also so wie wir noch wie vor gefühlt 40 Jahren unser Brötchen beim Bäcker holen. Also manche Dinge verändern sich ja auch nicht, ne?
Ja.
Und das wird ja bei uns auch so sein. Irgendwer muss besichtigen, irgendwer muss abwickeln. Und ja.
Wenn Sie auf die Neubauimmobilien, gehen wir jetzt mal Geschosswohnungsbau und Neubau als eine Produktgruppe schauen, dann sind ja die Akteure in den letzten Jahren immer weniger geworden. Seit der Zinswende sind viele Bauträger schwer mitgenommen, teilweise sind ja auch welche vom Markt verschwunden. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar auf der Auftragsseite, also sprich auf der Pipeline, die Ihnen die Produkte zuspielt? Wird die dünner oder wird das ersetzt durch den Gebrauchtwohnungsmarkt?
Das, also wir merken alle diese Schwankungen, weil wir alles in jeder Richtung schon hatten.
Mhm.
Und deswegen müssen wir als Makler, oder finde ich, sollten wir als Makler immer noch die ganze Palette anbieten. Wir haben nie aufgehört. Also wir hatten fantastische Jahre und auch schwache Jahre, logisch. Und wir haben aber nie aufgehört, irgendwelche Produkte rauszukicken. Das heißt, wir machen bis heute wirklich von einer Einzimmerwohnung bis zum Mehrfamilienhausensemble, halbe Straßenzüge, das ist immer noch alles dabei. Das haben wir nie aufgegeben, weil man braucht ein Brot- und Buttergeschäft, weil sonst passiert genau das, was das Image ist. Ne? Der Makler hat nur die teuren Sachen, weil nur darin verdient er ja so unheimlich gut. Ne? Und das ist, ja, das würde dann auf tönernen Beinen stehen und dann könnte ich, glaube ich, auch nicht so relaxed hier sitzen.
Also es ist die Vielfalt, die man braucht letzten Endes und dann hat man, je nachdem wie der Trend im Markt gerade ist, in einem anderen Markt eine Opportunität, die vielleicht wieder das, was woanders auffällt, auffängt.
Ich denke schon, also wir zumindest hängen das Fähnchen schon ein bisschen nach dem Wind. Ich finde, das ist aber auch legitim und logisch. Natürlich haben wir eine Schwäche für schöne Immobilien. Also wir bekommen auch ganz viel positives Feedback, wo immer drin steht, bei Ihnen ist alles so schön.
Mhm.
Aber das ist auch das, was wir wollen. Es soll sich gut anfühlen für den, der das aufgibt. Ne? Weil auch wenn man jetzt zum Beispiel Wohnungen baut oder auch im großen Stil erstellt, sie sehen sie ja nie wieder. Ne? Sie vermieten sie, da gehen andere Menschen rein, die ihr Eigentum benutzen und sie verabschieden sich ein Stück weit davon. Und emotional noch anstrengender ist es für den, der sein selbstgebautes Haus aufgibt oder sein Elternhaus, ne? Mhm. All diese Dinge. Und je schöner und liebevoller man das macht, desto angenehmer. Für uns jedenfalls. Mhm. Und das ist so ein bisschen unsere Handschrift.
Ein interessanter Akzent, den Sie gerade mit reinbringen, den ich gar nicht so vor Augen hatte, das ist der Ästhetik, dass Sie sagen, es soll schön sein. Mhm. Ist man, wenn man als Makler Schönheit als einen seiner Werte nimmt, ist man dann erfolgreicher?
Das weiß ich nicht. Der Rest meines Teams würde vielleicht sogar was anderes sagen. Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es müssen immer viele mitmachen sozusagen. Aber es fiel mir auf, dass das oft fehlt. Mhm. Also es gibt Maklerfirmen, die sehen aus wie Sparkasse. Und es gibt diese und gibt diese. Und es gibt große und es gibt kleine. Und ich zumindest fühle mich mit dieser Handschrift am wohlsten, dass man weiß, es ist sehr ordentlich, ästhetisch, aber auch sehr, sehr, ja, also wir sind relativ akribisch, das ist sehr ordentlich und das tut einfach gut, eine gute Struktur zu haben.
Also ich bin großer Fan von Ästhetik, natürlich auch im Neubau, in der Architektur. Ich will nicht behaupten, dass es immer gelingt, aber das Ringen darum, dass das, was man tut, einen ästhetischen Mehrwert bringt, weil es halt zum einen so langlebig ist, zum anderen aber auch was mit den Menschen macht, die es nutzen, das ist mir sehr, sehr bedeutsam. Und wir haben da teilweise auch richtig Debatten bei uns im Hause, wenn es darum geht, was ist jetzt schön? Ne? Also definieren Sie mal schöner.
Ja, schön ja mitzukommen.
Fast unmöglich. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz merken wir an der Stelle, ob es Immobilien sind, jetzt gebaute Immobilien oder auch das Aufstellen eines Unternehmens, Ästhetik. Man kann auch ein Unternehmen ästhetisch organisieren.
Ach, ich finde schon.
Ja.
Es geht am Ende um Gefühl, ne? Ob sie sich gut aufgehoben fühlen. Und das fängt bei einer Einzimmerwohnung an. Also das, wenn man sich mal vorstellt, wer ist derjenige, der eine kleine Einzimmerwohnung zieht? Mhm. Das ist entweder jemand, der gerade beginnt, der dann vielleicht nochmal gescheitert ist, oder der das als letzte Station hat. Also da ist es genauso wichtig, ne? Wie im Großen wie im Kleinen. Und ja.
Weiteres Thema ist das Älterwerden unserer Gesellschaft. Mhm. Wir müssten eigentlich unsere Immobilien nach und nach altengerechter ausbauen. Wenn wir mal schauen, was die nächsten 10, 15 Jahre so an Bewohnern in Deutschland in die Altersklasse 75, 80, also damit natürlich auch Bewegungseinschränkungen, körperliche Gebrechen und Ähnliches mit sich bringen, müsste unsere Immobilien sich ja verändern. Wie nehmen Sie das wahr? Findet das in den Märkten statt? Also sind Wohnungen, Häuser, Immobilien, die Sie verkaufen, aufgerüstet, nachgerüstet? Also ist das Thema Altwerden in der Immobilie irgendwo relevant oder findet das überhaupt noch nicht im Markt statt?
Doch, es ist super relevant. Also es ist auch in den Köpfen der Käufer super relevant. Mhm. Die Fakten sind, alles was den Neubau betrifft, ist das super positiv. Mhm. Ich kann da nichts Negatives sagen. Es ist ja an alles gedacht. Da passt der Wendekreis in der Dusche für einen Rolli. Und es sieht auch nicht mehr nach irgendwie barrierearmen Wohnungen aus, sondern es ist quasi so eine Art Unisex-Wohnung, die für alles funktioniert. Es kommt auch bei jungen und gesunden Menschen gut an, wenn man darauf hinweist, dass da mitgedacht ist. Also gerade bei ihren Objekten ist es ja Standard inzwischen, kann man ja sagen. Also da sehe ich das Problem offen gestanden nicht, jedenfalls nicht in unserer Praxis. Und was jetzt den Eigennutz betrifft, wenn man eine Immobilie kauft, es ist immer ein Thema bei den Leuten und ich versuche ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass wir vielleicht ja auch alle gesund und
das
munter.
Das ist geil brauchen.
Nee, also es gibt ja auch Statistiken, die ganz erstaunlich positiv ausfallen, wie viele Menschen auch in ihrem eigenen Zuhause, bis ins hohe Alter sind, ne? Und vieles kann man nachrüsten. Also das Wichtigste ist, bei dem, was gebaut wird, ist es berücksichtigt und ich glaube, das ist entscheidend.
Ja, unser Gespräch neigt sich langsam dem Ende.
Schade.
Und ich habe aber noch einen Punkt, der ist mir nicht mehr auf dem Herzen, weil ich könnte wetten, dass Sie so ein paar ganz besondere Geschichten in Ihrer beruflichen Laufbahn erlebt haben. Und das kann man sich überhaupt gar nicht denken, was mir da passiert ist. In meiner Maklerzeit kann ich mich das war das Berührendste, was ich mal hatte, dass Leute nach Monaten sich durchgerungen hatten, ein Reihenhaus zu kaufen, vierköpfige Familie. Sie war mit Zwillingen schwanger, also es ging dann auf einen sechsköpfigen Haushalt. Und dann kam der Tag, wo die Finanzierung bestätigt wurde von der Sparkasse.
Ja.
Und wir saßen da und damit war klar, der Deal kann gehen. Und da wurde geweint. Das war so ein Moment an diesem Küchentisch. Ich fühle ihn heute noch. Und in der Tat, das ist jetzt, ich weiß nicht, 30 Jahre her, es ist abbezahlt, die Leute wohnen noch in dem Haus, ich habe immer noch Kontakt zu denen, ganz verrückt, ne? Das ist so ein Moment in meinem Makler, in meiner Maklergeschichte, der mich bis heute begleitet. Was ist Ihnen so passiert? Oder gibt es Sachen, wo Sie sagen, die haben mich besonders berührt oder die waren vielleicht auch besonders skurril?
Ja, also die Skurrilitäten, da muss man jeden Tag Platz für neue machen.
Ehrlich?
Also das, ich würde Ihnen so gerne ein Beispiel herausbringen, aber ich weiß gerade gar keins, denn also skurril ist immer irgendwas, wo man denkt, sag mal, ich dachte, wir haben alles erlebt, aber das gibt's doch gar nicht. Ja. Aber also schön ist halt auch immer was, wenn's mal nicht immer nur ums Menschliche geht, sondern auch so um so einfach bei den Immobilien, was es alles gibt. Es gab ein Haus, da hatte ich einen Tunnel zwischen den Gebäuden für die Katzen.
Nein.
Doch, und die hatten dann so wie so Holzkindernamen, die man so an Türen klebt, hatten dann die Katzen ihre Namen da dran. Das fand ich ziemlich abgefahren. Oder so LEDs, die Sternbilder sind von den Bewohnern und so, ist dann immer schwer, das dem Nächsten gut zu verkaufen. Und also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, da könnten wir auf jeden Fall noch mal Volume 2 machen, ja. Mit den ganzen Skurrilitäten. Da kriege ich bestimmt einiges zusammen, also auch von Prominenten.
Ja.
Und oder warum darf A nicht in dem Dorf von B wohnen, weil der mit C was hat und D darf das nicht wissen. Und also solche Sachen.
Ja, ne? Das ist ja hochinteressant.
Das ist sehr interessant. Also wer mit wem? Oh.
Jetzt sind wir im Podcast beim Gossip angekommen.
Ja, jetzt sind wir aus dem Drang. Also da kann ich weit ausholen. Aber ja, die schönsten Sachen sind natürlich die, wo es menschelt, ne? Wo die Leute überglücklich sind. Mhm. Oder wenn jemand kleine Kinder hat und irgendwann sieht man sie später nochmal wieder und dann sind das die Kinder von und so weiter. Mhm. Ich so, Gott, wie lange machen wir das schon? Ja. Also sowas finde ich großartig.
Ja, ein sehr menschelndes Gespräch. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sabine Ruggeri, eine Maklerin, die mit Leib und Seele seit vielen Jahren durch die Märkte arbeitet und ihre Erfahrung mit uns geteilt hat. Herzlichen Dank dafür, war ein tolles Gespräch.
Oh, ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr Böhr.
Auf bald.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.